Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas.
Ich begrüße euch alle aus meinem gerade irgendwie eiskalten Podcast-Aufnahmestudio, beziehungsweise meinem Arbeitszimmer. Draußen ist es auch eiskalt, also gefühlt für mich ist es eiskalt. Mein Hund hat auch immer keine Lust, größere Runden zu machen. Und die Sonne habe ich seit, ich weiß gar nicht mehr wie lange gesehen. Sie fehlt mir ein bisschen. Falls du mich hörst, liebe Sonne, es wird Zeit. Ich vermisse dich. Und deshalb natürlich nochmal mein Appell auch an euch. Vitamin D ist ganz wichtig, vor allem wenn die Sonne nicht da ist. Ich habe da ein Präparat, das ich zu mir nehme, dass ich den Vitamin D-Haushalt in meinem Körper ganz gut halten kann. Aber bitte natürlich immer abgeklärt mit einer ärztlichen Untersuchung oder mit einer Blutuntersuchung oder was auch immer. Denn Vitamin D kann man tatsächlich überdosieren und körperliche Folgen hervorrufen. Dann vielen Dank an alle, die mir per E-Mail oder Social Media geschrieben haben. Ich habe mich wieder wahnsinnig gefreut. Vor allem zwei Nachrichten möchte ich aber mal hervorheben und kurz darauf eingehen. Ich habe eine E-Mail bekommen, eine längere E-Mail von einer A. Punkt. Mehr stand nicht im Gruß unten in der E-Mail. A steht vielleicht auch für anonym, ich weiß es nicht. Ich grüße dich trotzdem und bedanke mich für deine längere E-Mail. Und da war ein Themenvorschlag bzw. ein Themenwunsch mit dabei und es ging dabei um das Thema Weinen. Das Thema Weinen ist ja also fast schon ein Nischenthema, selbst in unserem Nischenthema Depression schon ein Nischenthema. Und es ging aber ganz speziell darum, dass sie oder er in einer der früheren Sitzungen in der Therapie, also als die Therapie begonnen wurde, einen für sie oder ihn beängstigenden Gefühlsausbruch hatte und damit erstmal nicht zurechtkam, weil sie oder er es eben gewohnt war, gar nicht zu weinen oder gar nicht weinen konnte und danach nicht mehr so richtig damit umgehen konnte. Und ich habe das tatsächlich selbst erlebt. Ich konnte ganz viele Jahre gar nicht mehr weinen. Tränen zulassen ging schon nicht. Also bei mir war schon überhaupt diese Schwelle gar nicht mehr da, dass es nach oben kommt und irgendwie in meinen Tränen umgewandelt wurde, sondern es blieb bei mir immer irgendwo stecken. Und ich habe mich dann meistens aus den Situationen herausziehen müssen. Und ich hatte auch relativ früh in meiner Therapiezeit, also als ich endlich mal eine Therapeutin hatte, die mir helfen konnte oder helfen wollte, einen Gefühlsausbruch, mit dem ich gar nicht klar kam. Also da bin ich komplett in Tränen ausgebrochen. Mich hat es wie vom Blitz getroffen. Aber ich will nur sagen, das ist ein tolles Thema. Und lieber A oder anonym, wer auch immer du bist, ich werde auf dieses Thema eingehen. Es steht auf jeden Fall auf den Themenwünschen oder beziehungsweise auf der Liste für Themenwünsche. Das werden wir tun. Also vielen Dank nochmal. Danke aber auch an den Daniel aus der Schweiz, der ein wenig über seinen Lehrerjob schreibt und dass er auch an einer hochfunktionalen Depression leidet, also die sogenannte Dysthymie. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr meine Folgen verfolgt habt, die hochfunktionale Depression bzw. Dysthymie ist ähnlich einer normalen unipolaren Major-Depression, wie man es auch immer nennen will. Allerdings sind die Symptome schwächer, dafür aber dauerhaft. Und das Gemeine an dieser Dysthymie ist nicht, dass man sich einfach dauerhaft schon echt schlecht fühlt. Also das ist eine chronische Depression dann eigentlich schon. Und man kann trotzdem Episoden noch haben. Also man fühlt sich auf Dauer einfach eh schon scheiße, ich sag's mal auf Deutsch, und fällt dann zusätzlich noch in Episoden, in denen es dann noch schlimmer wird oder man dann gar nichts mehr tun kann. Ich habe Daniel auch darauf hingewiesen in der E-Mail, das mache ich für euch auch nochmal. In Folge 6, meiner Meinung nach, habe ich mit dem Andi Feind gesprochen über seine Dysthymie. Der hat auch schon sehr, sehr lange damit zu tun. Ich glaube auch über 20 Jahre und er spricht darüber. Daniel hat sich aber gewünscht, dass wir da nochmal gesondert darauf eingehen. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich eine tolle Folge, die wir nochmal machen können, dass wir nochmal erklären, was so eine Dysthymie bedeutet, wie die diagnostiziert werden kann und was es vielleicht auch im Alltag bedeutet, mit so einer Dysthymie umzugehen, weil, habe ich das jetzt schon gesagt oder nicht, ich ja auch an einer Dysthymie leide und ja, einfach klarkommen muss damit. Ich habe mich von dem Gedanken mittlerweile verabschiedet, dass es irgendwann mal wieder ganz normal ist. Ich will da nicht sagen, dass ich jetzt pessimistisch oder negativ denke, sondern ich habe das akzeptiert und lebe damit gut. Ich muss halt einfach auf mich aufpassen. Ich muss meine Zeiten einteilen, meine Kräfte einteilen und wirklich gut vorausplanen, strukturiert arbeiten. Das mache ich deswegen auch. Und gerade deshalb hilft es ja vielleicht einigen von euch, sich da einschätzen zu können, ob ihr vielleicht gar nicht an der normalen Depression leidet, vielleicht an einer Dysthymie und was man da auch so tun kann. Kann ich ja mal aus meinem Alltag ein bisschen erzählen. Also lieber Daniel, vielen Dank für diesen Themenwunsch. Da werde ich auch drauf eingehen, steht auch auf meinem Wünschezettel. Den werden wir auf jeden Fall machen. Wann, weiß ich noch nicht, aber trotzdem vielen Dank dafür. So, und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, das ich ja wahnsinnig spannend finde, noch einmal, wie immer, der Aufruf, bitte, bitte, wenn ihr mögt, wenn ihr den Podcast vor allem mögt, dann lasst mir doch eine Bewertung bei eurem Podcast-Hoster da. Ihr könnt da Sterne vergeben, manchmal könnt ihr Sterne und einen Text vergeben. Ich weiß, es gibt auch Hoster, die lassen keine Bewertung, keine Sterne zu, aber die allermeisten hören mir bei Spotify, bei Apple Podcasts zum Beispiel zu. Spotify, da habe ich ganz viele Bewertungen, das ist wunderschön, bewertet bitte weiter. Je mehr Bewertungen wir haben, desto mehr Menschen treffen wir auch mit dem Podcast. Bei Apple Podcasts sind es, glaube ich, nur 5 oder 6, also da könnten wir mal ein bisschen aufholen, vor allem, weil sich die Community, also die Hörer des Podcasts, aufteilen in 2 Hälften. Die einen hören bei Spotify, die anderen hören bei Apple Podcasts. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass die Apple- oder iPhone-Nutzer das nicht bewerten können. Oder klärt mich mal auf, wieso habe ich auf Apple Podcasts nur 6 Bewertungen und auf Spotify, ich glaube, über 60? Also, das muss euch doch in der Ehre packen, liebe iPhone-Nutzer. Bewertet, bewertet, bewertet. Vielen Dank, das war's mal in eigener Sache. Und dann kommen wir doch jetzt mal zum Hauptthema der heutigen Podcast-Folge. Ich habe mir gedacht, lasst uns zur anstehenden Bundestagswahl, ihr wisst alle, es ist nicht mehr weit bis dahin, die Parteiprogramme durchforsten auf. Was möchten die Parteien denn eigentlich für die psychische Gesundheit machen? Und inwiefern können wir denn überhaupt mit Veränderungen rechnen? Was mich auch total interessiert, schreibt mir echt gerne mal eine E-Mail oder auf Social Media. Ist es für euch ein Merkmal oder etwas, wovon ihr eure Wahl auch abhängig macht? Oder habt ihr da wenig Hoffnung oder wie geht's euch damit bei dieser Bundestagswahl? Also jetzt einfach dieses Thema psychische Gesundheit, das die Parteien aufstellen. Ich gehe jetzt nacheinander mal die Parteien durch und habe mir jetzt echt die großen Parteien mal ausgesucht, von denen im Moment die Hochrechnungen sagen, dass sie dann auch wirklich im Bundestag sitzen könnten, und bin jetzt nicht bis nach unten gegangen zur, ich weiß gar nicht, 42, 43. Partei oder wie viele es da gibt, weil ja, die nicht regieren werden, da macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, gerade drauf einzugehen. Also, ich fange mal an mit der FDP, und die FDP hatte ein relativ großes Programm, beziehungsweise es war relativ viel Text im Vergleich zu manch anderen Parteien. Und ich lese mal so ein bisschen vor oder fasse es mal so ein bisschen zusammen. Die FDP möchte sich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einsetzen und plant, niedrigschwellige digitale Angebote voranzubringen, da nicht jeder sofort eine umfassende Therapie benötigt oder bekommt. Um die Wartezeiten auf Therapieplätze reduzieren zu können, strebt die FDP eine Entbürokratisierung an und möchte den Ausbau von Therapieplätzen fördern. Prävention und Aufklärung sollen gestärkt werden. Zudem plant die Partei, die Ausbildung von psychologischen Psychotherapeutinnen weiterzuentwickeln und die Anzahl der Kassensitze sowie der Studienplätze für Psychologie und Psychotherapie zu erhöhen. Für Kinder und Jugendliche sollen schulpsychologische Beratungsangebote ausgebaut werden und Schulsozialarbeiter sollen an jeder Schule verfügbar sein. Ich muss sagen, natürlich hört sich das eigentlich gut an. Es ist sehr viel aufgeführt. Also wenn ich das jetzt mal in einzelne Punkte zusammenfasse, dann sind es so 7, 8, 9 Punkte, einzelne Punkte, die man draus machen könnte. Und ich glaube, das wäre tatsächlich fast ein Anfang. Und es ist auch notwendig, da etwas zu tun. Jedoch geht es wirklich nicht sehr in die konkrete Umsetzung hinein. Also es sind ganz viele Floskeln und Wünsche, die sich da auftun, und ja, ich weiß auch nicht, ob sich dann da wirklich was tut. Vor allem habe ich natürlich bei der FDP das Problem, dass ich nicht weiß, ob die wirklich in den Bundestag einziehen, und wenn ja, dann sitzen sie wahrscheinlich ja sowieso als dritte Partei irgendwo mit dabei und kriegen vielleicht doch nichts umgesetzt. Vor allem, weil es ja hier um das Gesundheitsministerium gehen müsste, dass diese Entscheidungen auch umsetzt, und ob da einer der FDP-Politiker drin sitzt. Ja, ich glaube es nicht. Ich finde, das Programm liest sich gut. Es wäre schön, wenn das alles umgesetzt wird. Halte ich es in der Realität wirklich für wahrscheinlich, dass wir hier etwas von sehen oder hören werden? Eher nicht. Die SPD hat ein Positionspapier zur modernen psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland herausgegeben und da auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Also so konkret, dass so eine Partei dann tatsächlich macht. Also einmal möchte die SPD die Prävention stärken und vor allem deshalb, um den psychischen Erkrankungen frühzeitig entgegenzuwirken. Mit Aufklärungskampagnen und Programmen zur Förderung der psychischen Gesundheit in Schulen und am Arbeitsplatz. Ach, und da muss ich echt ehrlich sein, ich finde immer dieses Stärkung der Prävention so nutzlos, und es bringt einfach gar nichts, wenn wir präventiv darauf eingehen wollen, diese Krankheiten zu verhindern. Es ist ja nicht möglich, jemandem zu erklären, dass er etwas haben könnte und er soll deshalb irgendwelche Maßnahmen machen. Also wenn ich dir jetzt erzähle, wenn du draußen am Bürgersteig falsch nach unten gehst, dann knickst du um und brichst dir den Fuß, und als Präventionsmaßnahme zeige ich dir jetzt, wie du um den Bordstein rumläufst, dann wird es dir vielleicht trotzdem passieren, weil du nach 3, 4 Tagen wieder nicht aufpasst. Also diese Präventionsmaßnahmen, ja, ist für mich heiße Luft. Was es da tatsächlich bräuchte, wären Menschen, die dort einwirken, wo es wirklich Prävention braucht. In den Schulen, am Arbeitsplatz braucht es eben tatsächlich Menschen, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter oder die Schüler dort auch gesund sind, gesund bleiben, und die allen anderen, die die Führung für diese Menschen haben, auch darauf achten, die Führung so zu gestalten, dass man gesund bleiben kann. Hier setze ich zum Beispiel auch selbst an, wenn ich für Unternehmen gebucht werde, um eben die psychische Gesundheit zu durchleuchten. Für mich fängt es immer ganz oben mit der Führung an, und zwar auch im Vorstand, bei den Chefs selbst. Erstmal müssen die aufgeklärt sein, die müssen auch da wirklich mitmachen, dran glauben und sagen, ja, diese psychischen Erkrankungen gibt es, und ich möchte alles tun, um da präventiv mitzumachen. Und dann darf ich aber wirklich von oben nach unten ganz strukturiert überall Hilfsmaßnahmen, Schutznetze einrichten, um ganz konkret darauf aufzupassen, ob mir irgendein Mitarbeiter gerade in eine psychische Erkrankung rutscht oder nicht. Vor allem, weil es ja eigentlich nie nur mit dem Arbeitsplatz zu tun hat oder auch gar nicht mit dem Arbeitsplatz zu tun haben muss. Menschen rutschen ja auch in eine Depression, weil es vielleicht zu Hause nicht klappt, weil es irgendeinen bestimmten Auslöser gab oder weil sie ohne Auslöser sich einfach zu sehr belasten, und dann reicht eine kleine Phase am Arbeitsplatz oder eine falsche Bemerkung manchmal und schon kommt ein Stein ins Rollen, der nach einem halben oder nach einem Jahr plötzlich zu einer Depression führt oder zu einer depressiven Verstimmung mit einer Episode. Also kommen wir zurück zur Partei. Stärkung der Prävention halte ich für heiße Luft, wenn, dann brauchst du da wirklich klare Maßnahmen. Die SPD möchte die Einsamkeit bekämpfen, etwas, das ich ganz toll finde. Die SPD möchte daher soziale Teilhabe fördern und Gemeinschaftsprojekte unterstützen, um Isolation zu verhindern. Ja, wunderschön. weiß nicht, ob das jetzt von einer Partei kommen muss. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch so ein bisschen selbst machen dürfen. Ich glaube, also ich habe eine Selbsthilfegruppe, die ich selber momentan zwar nicht aktiv führe, aber da schlage ich auch immer wieder vor, etwas zusammenzumachen. Ich glaube, Einsamkeit ist wirklich ein ganz großes Puzzleteil, vor allem im Alter. Und hier Angebote zu machen, sich immer wieder zu treffen oder also, sei es auch nur ein Spieleabend oder ein Quatschabend, was weiß ich, das ist schon etwas, was den Menschen wirklich hilft. Also ob ich jetzt einer Partei vertraue, dass die wirklich irgendwas da unterstützt, bin ich skeptisch. Die SPD möchte auch niedrigschwellige Angebote für junge Menschen möglich machen, leicht zugängliche Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche beispielsweise durch den Ausbau von Schulsozialarbeit und Jugendberatungsstellen. Dann ein Punkt, der super wichtig ist, eine schnellere Verfügbarkeit von Therapieplätzen. Um lange Wartezeiten zu reduzieren, plant die SPD, die Anzahl der Therapieplätze zu erhöhen und bürokratische Hürden abzubauen. Und an dieser Stelle muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht emotional werde und sachlich bleibe, denn das wäre natürlich super wichtig. Es wäre wahnsinnig wichtig zu sagen, ja, wir bauen aus, also die Verfügbarkeit von Therapieplätzen bauen wir aus, indem wir die Kassensitze erhöhen. Und ich weiß jetzt nicht, ob jeder in diesem Thema drin ist. Es ist so, dass es in Deutschland eine gewisse Anzahl von Kassensitzen gibt, die Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen bekommen können. Und diese gewisse Anzahl ist irgendwann mal voll. Und dann jeder, der neu dazukommt, kann erstmal nicht über die Kasse abrechnen, sondern sich trotzdem selbstständig machen, aber eben für Selbstzahler. Und die Problematik ist ja momentan, dass in ganz vielen Regionen in Deutschland, also fast flächendeckend, Therapieplätze so rar sind, dass die allermeisten Psychotherapeutinnen und Therapeuten die Wartelisten noch nicht mal mehr anlegen oder besetzen, weil sie einfach sagen, es ist so viel los, sobald ich einen Platz frei habe, kommt sowieso der nächste um die Ecke. Und es bräuchte eine Erhöhung dieser Kassensitze. Also wenn ich mehr Kassensitze habe, können mehr Psychotherapeuten ihrer Arbeit nachgehen, mehr können über die Kasse abrechnen und deswegen könnten Menschen auch schneller einen Platz bekommen. Ihr merkt schon, ich werde trotzdem emotional. Und in der vergangenen Legislaturperiode, also wir haben ja keine volle Legislaturperiode, es wurde ja die Vertrauensfrage gestellt, aber in dieser vergangenen Zeit hatte die SPD tatsächlich angestoßen durch einen Verband, jetzt muss ich gerade gucken, Bundespsychotherapeutenkammer hat eine großzügigere Bedarfsplanung gefordert, um die ambulante psychotherapeutische Versorgung zu verbessern. Und unser Gesundheitsminister hat das abgelehnt. Also es gab die Chance, dass es hier eine Gesetzesänderung gibt und die Kassensitze erhöht werden oder dass es eine andere Lösung gibt, um Menschen schneller in Therapie zu bringen. Und es wurde argumentiert, dass die ambulante Psychotherapie vor allem leichte Fälle behandelt und die stationäre Versorgung gestärkt werden müsste. Also kein Kassensitz, sondern eher die Krankenhäuser. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich der Realität entspricht. Würde ich gerne mal die Meinung von so einem Bundespsychotherapeuten aus dieser Kammer hören. Ich glaube nicht daran, dass da vor allem leichte Fälle behandelt werden, weil ich denke, dass da viele Menschen ja in einer Psychotherapie beginnen, dann ganz schnell auch vielleicht festgestellt wird, oh, hier liegt ein schwererer Grad vor und wir brauchen vielleicht einen Klinikplatz. Also, wie gesagt, die SPD hatte die Chance, vor allem Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister aktuell, hatte die Chance, hat es aber nicht wahrgenommen und hat es wegargumentiert. Als letzten Punkt möchte ich noch nennen von der SPD, dass sie den Schutz vor beruflichen Nachteilen stärken wollen. Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Inanspruchnahme von Psychotherapie nicht zu Nachteilen im Berufsleben führt. Ja, also dafür kann man natürlich gesetzliche Regelungen einführen. Diskriminierungsschutz wird hier genannt durch Sensibilisierung von Arbeitgebern. Ja, also da muss ich echt durchatmen. Was und wie soll es irgendwie was bringen, wenn hier eine Partei irgendwas macht, dass ein Arbeitgeber, der vielleicht nicht versteht, wie diese Erkrankung funktioniert, den Mitarbeitern das jetzt nicht irgendwie abnimmt und denen irgendwie vorwirft, sie kämen einfach nur nicht zur Arbeit, weil sie keine Lust hätten oder nicht stabil genug sind oder nicht belastbar genug sind und die trotzdem raushaben will, dagegen hilft auch kein Diskriminierungsschutz. Also da braucht es ganz andere Maßnahmen. Da braucht es eine komplette, flächendeckende Kampagne über diese Erkrankungen und wirklich eine Aufklärung von Grund auf, dass die Menschen das verstehen. Und da hatten sie ja auch die Chance. Also die SPD war ja jetzt eigentlich federführend in dieser Legislaturperiode. Ist auch nichts passiert. Also, wie gesagt, sachlich, ja, es ist ein Programm da. Ich finde es ein Alibi-Programm, also Hauptsache, ich habe irgendwas. Für mich steckt da null, also für mich persönlich bitte, ja, steckt da null Umsetzungshoffnung dahinter. Ich sag's mal so, ich glaube, dass da wahrscheinlich wenig oder gar nichts passiert, eben weil sie es jetzt auch gerade bewiesen haben, dass sie davon oder dass sie dafür nicht geeignet sind. Die Grünen legen in ihrem Wahlprogramm besonderen Wert auf die Förderung der psychischen Gesundheit. Also steht da so zumindest. Punkt 1. Sie möchten das Therapieangebot erweitern. Um Wartezeiten auf die Psychotherapieplätze zu verkürzen, planen die Grünen eine Anzahl der ambulanten Psychotherapieplätze durch zusätzliche Kassenzulassungen für Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen zu erhöhen. Also zumindest sprechen Sie das mal konkret an. Also Sie sagen konkret, wir wollen zusätzliche Kassenzulassungen schaffen. Ja, finde ich schon mal besser als die anderen, die das eher schwammig formulieren, um sich dann später rauswinden zu können. Ne, diese Wahlversprechen, weiß man ja, die verfliegen meist recht schnell nach der Wahl. Und wenn man das schwammig formuliert hat, dann kann man sich da besser rauswinden, als wenn man dann eine Klarheit schafft. Und ich finde, die Anzahl der ambulanten Psychotherapieplätze durch zusätzliche Kassenzulassungen für Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen ist also sehr klar. Finde ich ziemlich gut, dass man das so reinschreibt. Eine flächendeckende Gesundheitsversorgung ist den Grünen wichtig. Es soll sichergestellt werden, dass Menschen sowohl in den städtischen als auch in den ländlichen Gebieten ohne lange Wartezeiten Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung haben. Dazu gehört der Ausbau von Gesundheitszentren und die Förderung von Gesundheitsregionen, in denen verschiedene Gesundheitsberufe kooperieren. Okay, und hier haben wir es wieder, dieses Schwammige, wir wollen das und das ausbauen. Wirklich konkret steht hier nichts. Und deswegen wieder meine persönliche Meinung, ist da wenig zu erwarten. Punkt 3, Gemeindeschwestern. Die Einführung von Gemeindeschwestern ist geplant, die direkt vor Ort Unterstützung und Beratung anbieten, um insbesondere in ländlichen Regionen die Versorgung zu verbessern. Prävention und Gesundheitsförderung. Punkt 4, die Grünen betonen die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgaben in allen Politikbereichen. Sie setzen sich für die Maßnahmen ein, die das psychische, sozial und körperliche Wohlbefinden fördern. Wie beispielsweise Bewegungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und saubere Luft. Okay, also halte ich auch für heiße Luft. Und sie möchten niedrigschwellige Angebote in der Drogen- und Suchthilfe einführen. Es soll mehr leichte und zugängliche Angebote in der Drogen- und Suchthilfe geschaffen werden, um Betroffenen frühzeitig Unterstützung zu bieten. Und hier haben wir genau das wieder. Ne? Oben waren die Kassenzulassungen für Psychotherapeutinnen und Therapeuten ganz klar benannt. Und hier möchten wir Angebote schaffen, um Betroffenen frühzeitig Unterstützung zu bieten. Ja, was bedeutet denn das? Nichts. Und ja, das finde ich wieder sehr, sehr schwammig. Also insgesamt, ja, ein ähnlicher Ansatz wie die anderen Parteien. Und was man sagen muss, ich glaube, auch in der vergangenen Legislaturperiode ist von den Grünen wenig gekommen. Wobei ich da schon sagen muss, dass ich das jetzt eher auf Bundesebene sehe. Also ich weiß jetzt nicht, ob die in einzelnen Ländern oder Gemeinden hier die Angebote gefördert haben. Das kann ich nicht sagen. Das waren jetzt mal die Ampelparteien, mit denen wir ja die vergangene Zeit zu tun hatten. Ich komme mal zur CDU/CSU. Hier haben wir 4 Punkte. Einmal die Stärkung der Prävention, komplett schwammig. Die Verbesserung der Versorgungsstrukturen. Es sollen Anpassungen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung vorgenommen werden, um die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu optimieren. Das hört sich doch gut an, dass man da grundsätzlich eingreift in die Systeme. Auch wieder natürlich sehr schwammig, ob da dann wirklich was getan wird und ob es wirklich da ankommt, wo es benötigt wird, müsste man abwarten. Die Förderung der Digitalisierung, Punkt 3. Die CDU-CSU setzt auf digitale Lösungen, um den Zugang zu psychotherapeutischen Angeboten zu erleichtern und Wartezeiten zu verkürzen. Das finde ich tatsächlich super sinnvoll, ein toller Vorschlag, weil ich glaube, das könnte wirklich dazu beitragen, dass wir ganz schnell oder viel schneller die Menschen besser in Psychotherapie bringen. Oder zumindest, ich stelle mir vor, dass ich als Psychotherapeut arbeite vielleicht und kann digital erstmal so Erstgespräche abarbeiten und kann da vielleicht viel mehr auch machen. Ich denke, das wäre super sinnvoll. Aber natürlich müsste man abwarten, inwiefern die CDU-CSU das umsetzt. Jedenfalls finde ich den Vorschlag sehr sinnvoll. Unterstützung von Forschung und Innovation, Punkt 4. Die Union möchte Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit fördern, um innovative Behandlungsmethoden zu entwickeln und die Versorgung zu verbessern. Also, ist auch super schwammig, da ist jetzt auch nichts ganz Konkretes, aber da muss ich schon sagen, es zielt ja in die richtige Richtung. Also, es bringt ja auf Dauer auch nichts, die Kassensitze für Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen zu erhöhen. Also das können wir natürlich jetzt machen und jetzt brauchen wir das auch ganz dringend. Absolut. Ist auch schade, dass es bei denen im Programm gar keine Beachtung findet. Aber wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, da wirklich die Wurzeln des Übels zu erforschen und da wirklich tief nach unten graben, ja, dann, also so viele Kassensitze werden wir gar nicht schaffen können, so viele Leute, die dann da vielleicht drohen, daran zu erkranken. Also das finde ich super sinnvoll. Wäre wunderschön, wenn das auch so umgesetzt würde. Vor allem, weil ich jetzt, also wenn ich die aktuellen Hochrechnungen mir angucke, sage, die CDU-CSU könnte mit großer Wahrscheinlichkeit auch viel umsetzen, weil sie deutlich stärkste Kraft vielleicht auch wird in dieser Wahl. Aber mir ist das alles auch wieder zu schwammig. Also wir möchten die Forschung im Bereich fördern. Ja, was genau, wo konkret, da finde ich nichts dazu. Und deswegen, es ist ein sehr kurzes, ein sehr kleines Programm. Für mich auch so ein bisschen ein Alibi-Programm. Ich finde die Digitalisierungsförderung und diese Forschungsunterstützung echt super Ideen. Ob es dann kommt, tja, die Frage. Die Linken haben auch 4 Punkte. Einmal Abbau von Wartezeiten. Hier steht aber auch nur, dass sie planen, die Wartezeiten für psychotherapeutische Behandlungen zu reduzieren. Nichtssagend. Stärkung der Prävention. Es sollen präventive Maßnahmen ausgebaut werden. Mehr steht hier nicht. Also auch sehr schwach. Förderung von Forschung und Innovation. Partei setzt sich für die Unterstützung von Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit ein. Ja. Niedrigschwellige Angebote. Die Linke möchte leicht zugängliche Angebote schaffen und Betroffenen frühzeitig Unterstützung zu bieten und die psychische Gesundheit in der Gesellschaft zu stärken. Also für mich das absolut schwächste Programm. Einfach nur Alibi. Wenn man gefragt würde, was machen Sie für psychische Gesundheit? Ja, wir haben da 4 Punkte und bla bla. Aber da ist ja gar nichts dahinter. Also vor allem wieder meine ganz persönliche Meinung dazu. Glaube ich nicht, dass die Linke wirklich irgendeinen großen Entscheidungsträger darstellen wird in der zukünftigen Bundesregierung, weshalb ich das also nicht wirklich ernst nehmen kann. Aber das Programm ist auch echt schwach. Im Wahlprogramm der AfD sucht man tatsächlich vergeblich nach irgendeiner Erwähnung von psychischer Gesundheit. Also es gibt da tatsächlich gar nichts. Ich habe mich da auch ein bisschen tiefer eingegraben und mal geguckt, was es da überhaupt zugibt, also was es überhaupt für eine Haltung von der AfD in Bezug auf psychische Erkrankungen gibt. Und also es gibt natürlich einzelne Politiker auf Landesebene, die sich da auch kritisch geäußert haben von den Kandidaten jetzt für die Bundestagswahl. Weiß ich es nicht ganz genau, obwohl ich da im Fernsehen viel verfolge eigentlich. Also kann ich nichts zu sagen. Es gibt tatsächlich irgendwie gar keine echte Haltung zu psychischer Erkrankung, psychischer Gesundheit, was ich ein bisschen befremdlich finde, vor allem wenn man sich die aktuellen Statistiken anguckt, das ist ja fast ein bisschen weltfremd, da gar nicht drauf einzugehen. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass all die anderen Parteien, also insgesamt ist mir das alles zu wenig, wenn ich mir diese Statistiken angucke, wie viele Erkrankte in Deutschland es momentan gibt. Also wenn man da die Dunkelziffer ein bisschen mitnimmt, dann haben wir da bestimmt 10 bis 15 Millionen in Deutschland, die aktuell an Depressionssymptomen leiden. Und das, was die anderen Parteien bisher vorgeschlagen haben, also ich bin ja noch nicht durch alle durch, war super schwach. Aber gar nichts zu machen, finde ich schon auch echt schwach. Also jetzt mal alle Themen, die AfD betreffend, außen vor gelassen. Ist das wirklich gar nichts? Die BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht, möchte ich noch erwähnen. Die haben drei Punkte, die ich aber eigentlich ziemlich interessant finde. Es steht Punkt 1, Stärkung des ärztlichen Grundversorgungspakets. Das BSW fordert eine staatliche Infrastrukturgarantie für Gesundheit, Pflege, Wohnen und Bildung, um die medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Zweitens, Abschaffung des Fallpauschalensystems. Die Partei setzt sich für die Abschaffung des Fallpauschalensystems im Gesundheitswesen ein, um bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten. Also das finde ich super sinnvoll. Also erstmal sinnvoll, jetzt mal die Kosten außen vor gelassen. Dieses Fallpauschalensystem sagt nämlich Folgendes, dass Diagnosen und Behandlungen in Gruppen unterteilt werden und für jede Diagnose oder Behandlung gibt es dann eine gewisse Fallpauschale, die durch die durchschnittlichen Kosten für die Behandlung dieser Erkrankung abgedeckt sind. Also bei einer Depression, die man vielleicht stationär behandelt, gibt es dann durchschnittliche Kosten, die in irgendeiner Tabelle ermittelt werden und das Krankenhaus bekommt dann diese Pauschale bezahlt. Diese Pauschale, die auf Durchschnittskosten beruht, deckt jetzt natürlich nicht in jedem Fall, nicht für jeden Patienten alles ab. Manchmal deckt es aber genug ab oder viel mehr. Das heißt, man geht davon aus, dass im Durchschnitt das schon irgendwie passt für die Krankenhäuser und wahrscheinlich ambulanten Therapeuten, Ärzte. Aber es führt natürlich auch zu negativen Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn ich diese Fallpauschale bekomme, kann man als Krankenhaus natürlich sagen, na gut, ich schaue einfach, dass ich die Patienten ganz schnell wieder entlasse und gucke so, dass ich den Gewinn maximiere vielleicht pro Patient oder dass ich zumindest keinen Verlust am Patienten mache. Das ist ja dann eigentlich, oder es beruht auf der Kultur des Krankenhauses oder des Vorstands oder des Führenden eines Krankenhauses, wie er das sieht, wie er das behandeln will. Ob er den Menschen länger hilft, kürzer hilft oder ob die da einfach ein standardisiertes Verfahren haben. Ja, das ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte. Ein anderer ist, dass es natürlich eine fehlende Individualisierung gibt. Also vielleicht werden Maßnahmen, die eigentlich notwendig sind, nicht getroffen oder wieder ausgelagert an einen anderen Arzt oder das zieht dann alles wieder nur in die Länge. Kann auch passieren bei so einem fallpauschalen System. Und die finanzielle Belastung für kleinere Krankenhäuser ist natürlich enorm, weil kleinere Krankenhäuser in ländlichen Regionen einfach unter diesen Pauschalen leiden könnten, die vielleicht jetzt nicht diesen riesengroßen Einkauf von Geräten oder Material machen können und finanziell sowieso einfach ein bisschen mehr belastet sind. Natürlich ist das sicherlich auch wieder eine Finanzierungsfrage zumindest. Also wenn wir dieses Fallpauschalensystem abschaffen, inwiefern erhöhen sich dann dadurch die Kosten oder bleiben die gleich? Ich weiß es nicht. Da bräuchte es natürlich dann auch erstmal so eine Machbarkeitsstudie, vermutlich, was da rauskommt. Aber so richtig fair hört sich das Fallpauschalensystem für mich nicht an. Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall bessere Lösungen. Und deswegen finde ich das echt toll, dass es da einfach mal konkret benannt wird. Wir wollen das abschaffen und eine bessere Lösung finden. Und als dritten Punkt, also es gibt nur diese drei Punkte im. Also so als Fazit und bitte entschuldigt jetzt, dass ich nicht noch weitere Parteien mir angeguckt habe. Ich denke, dass die allermeisten, die jetzt danach kommen, wirklich ganz, ganz wenig Chancen haben, wirklich in den Bundestag einzuziehen und das deswegen, ja, wahrscheinlich vergebene Mühe ist, da jetzt noch nachzuschauen. Könnt aber natürlich selber gerne lesen. Könnt ihr mir auch per E-Mail schreiben, wenn ihr noch irgendwelche tollen Klauseln gefunden habt. Insgesamt muss ich sagen, finde ich die psychische Gesundheit beziehungsweise der Umgang mit psychischen Erkrankungen ist in den Wahlprogrammen wirklich schwach. Mir fehlt da wirklich ein konkreter Ansatz und ich vermute, dass es daher kommt, weil da einfach wenig Verständnis für vorhanden ist. Ich vermute, dass ein Karl Lauterbach wahrscheinlich noch nie an Depressionen erkrankt war, sonst würde das wahrscheinlich schneller gehen. Das wäre mal was. Vielleicht ein Gesundheitsminister, der weiß, wie das ist und der sich vielleicht dafür einsetzt, dass es da tatsächlich mal vorangeht. Natürlich gibt es tolle Vorschläge, die etwas bewirken könnten. Also vor allem die von der BSW fand ich mal konkret. Und jetzt nochmal, ich möchte persönlich wirklich gar keine Partei hervorheben. Also das möchte ich wirklich euch selbst überlassen. Möchte hier im Podcast auch auf gar keine Partei eingehen. Ich will wirklich nur auf diese Vorschläge eingehen und ich glaube, die Linken waren noch ein bisschen konkreter. Ansonsten ist wirklich kaum irgendwas konkret dabei, wovon wir ja irgendwas nach der Wahl wirklich haben. Also wenn ich jetzt eine Partei nennen müsste, wo ich sage, die hat das beste Programm für psychische Gesundheit, psychische Erkrankung, ich könnte mich nicht entscheiden. Also sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich nur rein nach diesen Gesichtspunkten entscheiden sollte, sind mir selbst die konkret waren, viel zu schwach. Also von der Stärke her später im Bundestag. Und selbst wenn die gut genug wären, ist es mir zu wenig Ansatz, als dass ich daran glaube, dass sich wirklich in Deutschland hier was tut. Also ich bin jetzt am Richtung Ende dieser Folge selbst ein bisschen enttäuscht, was hier drin steht. Und muss wirklich sagen, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde wahrscheinlich hier sagen, tja, ich gebe es vielleicht, gebe meine Stimme der Partei, die vielleicht im Bundestag auf jeden Fall sitzt, dass sie da irgendwas tun kann. Aber ich persönlich, ganz persönlich glaube nicht, dass hier viel umgesetzt wird. Und das ist natürlich echt schade. Da braucht es nochmal andere Ansätze. Vielleicht ist es immer noch nicht laut genug. Und dazu muss ich natürlich sagen, ich spreche ja super offen über meine Erkrankungen und ich spreche mit vielen, die auch offen sind. Ich bin auch in so einer Bubble unterwegs, in der psychische Erkrankungen also gar kein Problem mehr sind, drüber zu sprechen. Ganz selten kommt mir das nochmal entgegen, dass mir auffällt, okay, Moment mal, das kann ja gar nicht jeder oder viele Menschen wissen da eigentlich gar nicht, wie sie mit umgehen sollen. Und deshalb denke ich, es muss vielleicht einfach noch lauter werden, es muss noch mehr in die Gesellschaft getragen werden, dass es mittlerweile echt ein Gesellschaftsproblem geworden ist, das wir beachten müssen. Es gibt immer mehr Diagnosen, es gibt immer mehr Erkrankte. Die allermeisten Krankheitstage sind zurückzuführen auf psychische Erkrankungen in Deutschland. Und es wird echt Zeit, dass wir jetzt so langsam was tun, was ganz Konkretes. Und wenn ich ganz, ganz persönlich mir jetzt etwas wünschen dürfte, also sozusagen so einen Punkteplan, den die nächste Regierung umsetzt, dann wäre das zumindest unter anderem mal Folgendes. Zuallererst wäre mir ganz wichtig, dass es in Deutschland diese Wartelisten nicht mehr gibt, also nachdem diese Maßnahmen umgesetzt werden, dass man jetzt vielleicht auch für eine gewisse Zeit nur meinetwegen, also für ein paar Jahre, diese Kassensitze so dramatisch erhöht, dass alle Wartelisten mal abgearbeitet werden und jeder, der gerade echt Probleme hat, Zugang zu einer psychotherapeutischen Behandlung bekommt und auch oder auch psychotherapeutische Hilfe bei Ärzten, also Fachärzte dafür sind ja auch wirklich rar oder man kommt nicht wirklich ran. Und vor allem Psychiater, die medikamentös unterstützen. Auch da gibt es viel zu wenig Termine, hat man teilweise Monate Wartezeiten. Also das wäre ganz wichtig. Wie gesagt, meinetwegen auch in einem Übergang, mit einem Übergangsgesetz oder sonst was, diese Zugänge so dramatisch zu erhöhen, dass wir mal alle wieder in Richtung Gesundheit bringen. Das bringt uns als Gesellschaft ja insgesamt sowieso voran, wenn mal alle wieder ein bisschen gesünder sind und wieder arbeiten können vielleicht und oder wissen, wie sie auf ihren Heilungsweg kommen. mal ganz davon abgesehen, dass ja hier immer auch Einzelschicksale dahinter stecken, die teilweise in ganz, ganz schwierigen Zeiten sind, mit absoluter Hoffnungslosigkeit vielleicht. Punkt 2 finde ich super sinnvoll, dass man hier mal so eine Sondergruppe bildet und wirklich schaut, wir wollen an die Wurzeln gehen und möchten einerseits mal ganz in die Tiefe forschen, was können wir konkret tun, um den Menschen zu helfen? Wo liegen die Wurzeln dieser Erkrankungen und wie können wir dann tatsächlich und wirklich echt präventiv etwas dagegen tun? Also mir geht es hier vor allem um Forschungsarbeit, die es ganz dringend benötigt. Natürlich einerseits, was ist im Körper los? Andererseits aber auch Studien und Forschung dazu, warum steigt denn das gerade so dramatisch an alles, dass wir vielleicht irgendwo eine Wurzel erkennen oder finden, um zu sagen, das stellen wir ab oder wir grenzen es zumindest ein. Als dritten Punkt sehe ich es als wirklich wichtig, eine Gesetzesgrundlage zu schaffen dafür, dass Unternehmen wirklich Maßnahmen, klare Prozesse einführen, um psychische Gesundheit bzw. psychische Erkrankungen als Thema aufzunehmen, sich damit zu beschäftigen und wirklich klar einzuführen, was passiert, wenn jemand in meinem Unternehmen erkrankt, welche klaren Schritte muss ich dann unternehmen? Was kann ich tun? Wie erkenne ich das? Zum Beispiel, dass irgendein Arbeitsplatz, also noch nicht mal der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, sondern der Arbeitsplatz an sich vielleicht eine Gefährdung ist für den Mitarbeiter. Also, dass da vielleicht einfach zu viel zu tun ist, zu verdichtet Verantwortung aufkommt oder wie auch immer. Also, das kann man tatsächlich anhand von gewissen Stichpunkten abarbeiten und gucken, also wo sind denn da meine gefährdeten Mitarbeiter oder meine Arbeitsplätze. Es gibt zwar so eine gewisse Sorgfaltspflicht, die man als Unternehmer gegenüber seinen Mitarbeitern hat, aber ich habe mich ja jetzt echt viel unterhalten auch mit Unternehmern und die überwiegende Meinung, ich würde es jetzt echt auf 90-95% einschätzen, der Unternehmer ist, naja, das müssen meine Mitarbeiter ja selbst machen, ich bin doch nicht deren Mama oder so, höre ich da manchmal. Und ja, ich kann das schon verstehen. Es ist halt eigentlich ein Problem. Also in den allermeisten Unternehmen gibt es ja auch eine Vorgabe für den Arbeitsschutz. Also wenn ich zum Beispiel eine Lagerhalle habe, dann muss ich da ja gewisse Schuhe, einen Helm und was weiß ich alles tragen und zig Schulungen haben, dass ich mich da aufhalten darf. Was die psychische Gesundheit angeht, weiß das aber ja niemand, was er tun soll. Und auch da müsste eine Schulung passieren, ganz verpflichtend. Und aus meiner Sicht würde das wirklich helfen, den Menschen zumindest mal klarzumachen, was für Gefahren stecken dahinter. Wie erkenne ich, dass ich vielleicht überlastet bin am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause. Es bringt tatsächlich nichts, nur auf den Arbeitsplatz zu gucken, weil ganz viele Menschen, da bin ich sicher, ähnlich wie ich, auch von zu Hause viel mitbringen und am Arbeitsplatz vielleicht dann das Funktionieren anfangen und sich nicht mitteilen wollen, weil sie es eben als negativ ausgelegt bekommen würden oder Angst davor haben, stigmatisiert zu werden, Schwäche zu zeigen. Und daher ist es super wichtig, das gesetzlich einzuführen, dass es eine, ich sag's jetzt mal, jährliche Schulung geben muss für Mitarbeiter, was psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit angeht. Das wäre jetzt mal mein konkreter 3-Punkte-Plan. Also innerhalb der Punkte könnte ich natürlich noch viel konkreter werden. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Falls mir jemand zuhört, der parteitechnisch Verantwortung hat, ihr dürft mich auch gerne anschreiben oder mit mir darüber reden. Einen Appell möchte ich auch noch an Schulen abgeben, wenn hier regional oder irgendwo sonst Schulen zuhören oder Lehrer zuhören, die sagen, hey, sowas würde ich gerne bei mir in der Schule besprechen. Ich komme da gerne auch als Betroffener und jetzt mittlerweile Experte für diese Themen und spreche darüber, so wie ihr das gerne möchtet. Vielleicht hilft euch das. Und bevor ich jetzt dann gleich für die Folge 29 Feierabend mache, möchte ich eigentlich noch einen kleinen Appell an euch alle richten und sagen, unsere Stimmen, eure Stimmen bei der Bundestagswahl sind wirklich mächtig, auch wenn das immer so aussieht, als hätte ich nur 1-2 Kreuzchen und verändere damit nichts. Jedes dieser Kreuzchen hat das Potenzial, wirklich Veränderungen zu bewirken in allen Themen, also nicht nur was die psychische Gesundheit angeht. und unsere nachhaltige Prägung der Gesellschaft auch zu verursachen. Und es geht aber eigentlich auch nicht nur darum, wen wir wählen, sondern bitte, es geht auch darum, wie wir miteinander umgehen über die Wahlurnen hinaus. Und in so einer Zeit, in der Meinungsverschiedenheiten oft lautstark und spaltend geführt werden, dürfen wir bitte nicht vergessen, dass wir als Gesellschaft alle eigentlich doch in diesem einem gleichen Boot sitzen. Und jeder von uns trägt die Verantwortung für das Miteinander und für einen respektvollen Austausch. Und am Ende auch Verständnis füreinander. Und egal welcher Partei ihr eure Stimme geben möchtet, es ist wirklich entscheidend, dass wir wieder aufeinander zugehen. Und dass es nicht darum geht, zu wählen, sondern auch darum, wie wir miteinander reden, wie wir uns zuhören und wie wir am Ende auch Lösungen gemeinsam finden. Wenn wir gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten, können wir auch wieder die Herausforderungen, vor denen wir stehen, bewältigen. Das ist meine Sicht. Und ja, denkt daran, es sind einfach nicht nur Wahlzettel, die zählen, sondern auch die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft füreinander dann auch danach wieder einstehen. Also lasst uns das Ganze als neue Chance sehen, nicht nur politisch vielleicht, sondern auch menschlich zusammenzukommen und die Zukunft positiv zu gestalten und wieder gemeinsam in eine positivere Zukunft zu blicken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schreibt mir wieder gerne euer Feedback, eure Themenwünsche. Ich wünsche euch ja eine hoffentlich bald wärmere Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.